Wir danken dir, Herr, dass du uns nun diese Zeit geschenkt hast, dass wir wiederum uns unter dein heilig Wort versammeln können. Sei du, Herr Jesus, in unserer Mitte, rede durch dein heilig Wort zu uns. Wir danken dir für das Vorrecht, das wir haben, dein Wort frei zu verkündigen und zu hören und nicht nur Hörer zu sein, sondern auch Täter. Segne nun einen jeden unter uns heute Abend, um deines Namens willen. Amen. Heute Abend habe ich einen Ostertext von der Auferstehung Jesu Christi, wie wir es im Matthäus-Evangelium finden, im 28. Kapitel, die ersten 7 Verse. Der Auferstehungstag ist der Schlüssel für die Christenheit. Und darüber möchte ich etwas heute Abend reden. Als aber der Sabbat um war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalene und die andere Maria, das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein von der Tür und setzte sich darauf. Und seine Gestalt war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Die Hüter aber erschraken vor Furcht und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel antwortete und sprach zu den Weibern: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesum, den Gekreuzigten, suchet. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommet her und seht die Stätte, da der Herr gelegen hat. Und geht eilend hin und sagt es seinen Jüngern, dass er auferstanden sei von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Soweit. Im ersten Vers, nur nebenbei, heißt es: Am ersten Tag der Woche kam Maria Magdalena und die andere Maria, das Grab zu besehen. Die andere Maria war nicht die Mutter Jesu, sondern bestehen verschiedene Möglichkeiten. In Johannes 19, Vers 25 ist die Rede von Maria, die Frau des Kleophas. Könnte die sein. In Matthäus 27, Vers 56, Maria, die Mutter des Jakobus und Joses, die Frau des Zebedäus. Es könnte auch eine Tante der Maria gewesen sein. Es sind verschiedene Möglichkeiten. Im zweiten Vers, auch nur nebenbei, der Engel wälzte den Stein von der Tür. Der Stein wurde nicht gewälzt von der Tür, sodass der Herr Jesus heraus konnte. Der Herr kann nicht gehindert und verhindert werden durch einen Felsen. Auch wenn das Grab verriegelt ist, kann der Herr Jesus hinein und heraus. Er kam ja durch Schloss und Riegel zu seinen Jüngern. Also der Stein ist nicht hinweggewälzt, sodass der Herr Jesus heraus konnte, sondern dass die Außenstehenden hinein konnten, dass sie sehen konnten, der ist auferstanden. Und das ist denn auch geschehen. Ich sagte schon, dass einige sagen, wie seid ihr Christen euch eure Sache so gewiss? Es kann ja auch Buddha sein. Mohammed, es braucht ja nicht Jesus Christus. Wie wisst ihr das, Jesus Christus? Nun, dass Jesus Christus der Wahrhaftige ist und kein falscher Prophet, das bezeugt seine Auferstehung. Und Jesu Auferstehung ist eine historische Tatsache. Einige sagen, das muss doch schwer sein, dass man an einen Gott glauben kann, den man nicht sieht. Und sich einfach das einbilden. Man bildet sich nichts ein. Man weiß, dass er existiert. Da zeugt die Auferstehung Jesu von. Ein Trunkenbold aus Deutschland hat sich vor einiger Zeit bekehrt und war bei uns auf der Missionsstation. Und als er zum Glauben kam, sagte er seinen Chef, dass er nun Christ geworden ist. Er sagt, ach, komm mir nicht mit solcher Dummheit. Und bezeugte es dann auch anderen und sagten, das ist doch nur die Bibel ist doch nur ein Märchenbuch. Und dann hat er was Interessantes gesagt. Er sagt, schaut mal, ihr glaubt, dass es Friedrich der Große gegeben hat und lest das vielleicht nur auf ein Blatt oder zwei Blätter und glaubt das. Über Jesus Christus ist ein dickes Buch geschrieben und das glaubt ihr nicht. So hat er rediniert. Nun, dass Jesus auferstanden ist, ist eine Tatsache und eine historische Tatsache. Da sind all die Zeugen. Auf einem Mal haben über 500 ihn gesehen. Die Frauen, als sie hier zum Grab kamen, der Beweis, alles ist da. Wene von Braun, der Deutsche, der Missile-Expert in Amerika, in seinen letzten Jahren, ist er von einer Universität zur anderen gegangen und hat gezeugt von der rettenden Gnade Jesu Christi. Und dann fragten die Studenten ihn immer wieder, aber Herr von Braun, wie können Sie einfach, schlicht und einfach an einen Gott glauben? Sie haben doch einen klugen Verstand. Lieben Freunde, es sind nicht die Klugen, die nicht glauben, es sind die Dummen. Dann sagte er, was, das ist gar nicht schwer für mich. Sie sagen, ja, du musst ja alles beweisen aufs Papier. Und wie kannst du erklären, dass es einen Gott gibt? Dann lachte er gewöhnlich und sagte, soll ich eine Kerze anzünden, sodass ihr die Sonne seht und die Sonne sehen könnt? Nun, die Auferstehung Jesu Christi macht es uns leicht. Da sehen wir, dass Jesus Gottes Sohn ist. Da sehen wir, dass er alle Welt in seiner Hand hat. Dass er der Herr ist. Aber leider kann ich wegen der Zeit nicht vieles darüber sagen. Darum freuen wir uns auch, dass wir alt werden. Dass wir denn auch bald sterben können. Denn wir wissen, es gibt eine Auferstehung. Und dass er lebt. Da brauchen wir nicht versuchen, um uns jung zu machen, wie einige älteren Damen, viel Zeit daran spendieren. Und einige Männer das denn auch nicht mögen, wenn sie älter werden. Aber der an Jesus glaubt, der freut sich, dass jedes Jahr und jeder Tag rückt die Stunde näher. Dann bekommen wir unseren Herrlichkeitsleib. Dann werden wir nicht mehr müde und matt. dann haben wir auch keinen Schmerz und keinen Hunger und keinen Durst. Das wird Herrlichkeit sein. Der Engel kam herab, welch ein Bild muss das gewesen sein, als der Engel des Herrn auf den Felsen saß. Der Fels, der versiegelt war. Die größte Macht in dem Land. Die Regierung hat ihren Siegel darauf gesetzt. Und der Engel des Herrn sitzt nun auf den Felsen. Der Siegel, was davon geworden ist, weiß keine. Ist dahin geflogen. Die römischen Soldaten, die bekannt waren als Männer, wo die standen, da standen sie. Und es heißt in der Geschichte, wenn die wachten, wurden die von nichts bewegt. Und wenn eine Mauer umfiel, dann liefen sie nicht weg. Sie blieben da stehen und wurden lebendig von der Mauer begraben. Das waren römische Soldaten. Aber die sind gelaufen wie die Hasen. Aber vor dem sie liefen, waren sie voller Angst und waren wie tot. Man kann diese Männer das nicht verdenken. Denn dieser Engel des Herrn sah aus wie der Blitz. Kann man sich das denken, wenn der Blitz da vor einem steht? Wie ein Blitz in schneeweißen Kleidern. Und dieser Engel redete zu den Frauen, die da kamen. Maria Magdalena, die andere Maria. Und sagte ihnen einiges. Ich möchte kurz nur 5 Punkte anrühren, die dieser Engel diesen Frauen sagte. Und der Hauptpunkt ist diese, wie er gesagt hat. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Wie er euch gesagt hat. Das ist das Schlüsselwort für heute Abend. Wie er es euch gesagt hat. Der erste Punkt heißt, sagt er, fürchtet euch nicht. Der zweite Punkt, er ist nicht hier. Der dritte Punkt, der Hauptpunkt, wie er gesagt hat. Der vierte Punkt, kommt her und seht die Städte. Der fünfte Punkt, geht eilend hin und sagt es den Jüngern. Nun, ich bin in Deutschland und jetzt nicht in Afrika. Ich war sehr müde. Wir haben gerade eine Elternkonferenz gehabt. Viele Eltern haben sich versammelt. Wir fühlen, dass die Jugendlichen so sind. In Südafrika ist zum größten Teil, weil die Eltern nicht da sind, wo sie sein sollten. Wir haben die Kinder in diese Welt gebracht. Und wenn unsere Kinder nicht nach dem Worte Gottes leben, müssen wir zuerst an unsere eigene Brust schlagen. Und nicht nur über die Kinder herfahren, sondern uns sagen, Herr, habe ich irgendwie versagt? Es ist erstaunlich, wenn man im Alten Testament liest, wie Mose, als was Gott dem Mose gesagt hat. Rede zu den Eltern und sag ihnen, wie sie mit den Kindern umgehen sollen, wie sie die Kinder lehren sollen. Und dann fühlten wir, dass wir eine Elternversammlung haben sollen. Die letzten Male haben wir alle 3 Monate eine Elternversammlung. Weil die Eltern sagen, nein, einmal im Jahr, 2-mal im Jahr ist zu wenig. Wir wollen alle 3 Monate uns versammeln. Und es ist wunderbar, wie Gott unter diesen Eltern wirkt. Und das Seltsame, wenn etwas in den Eltern geschieht, automatisch geschieht etwas auch unter den Kindern. Und dann wenden sie sich auch zu Gott. Nun, der Engel des Herrn, der wie ein Blitz auf dem Stein saß, sagt diesen Frauen das Erste: Fürchtet euch nicht. Nun kann ich nur kurz darüber reden. Was ich sagen wollte bei den Elternkonferenzen, habe ich von morgens bis abends. Wir hatten 3 Vorträge und lange in jedem Dienst gesprochen. Dass ich dachte, ich werde nicht sprechen können hier in Deutschland, dass meine Stimme weg ist. Aber nun bin ich dankbar, dass ich doch reden kann. Der erste Punkt: Fürchtet euch nicht. Die Auferstehung Jesu Christi vertreibt die Furcht im Leben eines Christen. Die Auferstehung Jesu Christi ist eine Tatsache, die die Furcht vertreibt und das Herz mit Freude erfüllt. Über diesen ersten Punkt müssen wir eigentlich den ganzen Abend reden. Fürchtet euch nicht. Und wie sieht es in der Christenheit aus? Wie viel Furcht gibt es dort? Furcht. Ich habe selber nie nachgeprüft, aber vor Jahren sagte ein Mann, es steht 366 Mal in der Bibel: Fürchtet euch nicht. Und der Herr Jesus musste es sogar seinen Jüngern sagen. Also für jeden, wenn das stimmt, für jeden Tag des Jahres gibt es ein Fürchte dich nicht. Sogar für das 4. Jahr, Schalkjahr, ein Fürchte dich nicht. Furcht ist etwas Zerstörendes, etwas Furchtbares. Mensch kann, wenn er ein Besessen ist vom Geiste verfurcht, kann er verrückt werden. Fürchtet sich vor alles. Der Mann ist weg, die Frau ist weg, das Kind ist weg, vielleicht kommt die nicht wieder zurück. Furcht. Abends geht im Bett, fürchtet man sich, muss man auch unter dem Bett schauen, ob da nicht jemand unter dem Bett ist. Legt sich zur Ruhe, denn oh, vielleicht die Tür ist nicht geschlossen, das Fenster ist nicht zu. Der Geist der Furcht ist schlimm. Es gibt manche Ärzte, die sagen, die Furcht vor Krebs ist schlimmer als, zerstörender als der Krebs an sich. Die Furcht vor dem, Furcht ist etwas Furchtbares. Der Herr Jesus hat uns gesagt, wir sollen uns nicht einmal fürchten vor dem, der unseren Leib töten kann. Er sagt, ich werde euch aber zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Der, der nicht nur den Leib töten kann, sondern auch die Seele in die Hölle werfen. Fürchtet euch vor dem. Da verschwindet denn die Menschenfurcht und der Geist der Furcht verschwindet. Der Engel des Herrn, der sagte den Frauen, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Die 11 Jünger, der 12. war ja nicht mehr dort, der hat sich erhängt. Schauderhaft, dass über 10%, eine aus 12, nein, etwas weniger als 10%, sich erhängt hat von seinen Jüngern, der ihn verraten hat. Und vielleicht sieht es heute noch unter den Jüngern Jesu so aus, dass auch in der Christenheit heute noch Verräter gibt, heute noch Christen gibt, die nicht an der Seite Jesu stehen, sondern an der Seite des Feindes. Wegen unreiner Motive, ob da Geld eine Rolle spielt oder Eifersucht oder Sünde, was es auch sei. Es ist tragisch, aber das war so schon zu Jesu Zeit. Und die 11 hinter Schloss und Riegel. In größter Finsternis, in größter Furcht ist eigentlich beschämend. Der Schächer am Kreuz, der ein Verbrecher war, hatte in diesen Stunden und in diesen Tagen mehr Licht als die 11 Jünger Jesu. Als der Schächer am Kreuz hing, da sagte er zu Jesus: Herr, gedenke meine, wenn du in dein Reich eingehst. Die Jünger, als Jesus starb, meinten sie, das war das Ende. Man kann es nicht fassen, dass es Christen gibt, die in Lebenslagen kommen und Situationen, wo sie meinen, so, dies ist nun das Ende. Die erleben Sachen, die sehen Sachen und meinen denn, jetzt ist es Schluss, dies ist das Ende. Und sind genau wie die 11 Jünger. Und der Verbrecher am Kreuz, der hat das Licht. Dies ist nicht das Ende, dies ist der Beginn seines Reiches. Jetzt wird er regieren als Herr und König. Gedenke meine, wenn du in dein Reich angibst. Und Jesus sagt, heute wirst du noch mit mir im Paradiese sein. Aber die 11, die liegen sozusagen am Boden und sagen, nun ist es aus. Jetzt gibt es keine Zukunft für uns. Dies ist das Ende. Wir können sagen, die hatten auch Grund dazu. Die hatten tatsächlich, die hätten tatsächlich Grund dazu gehabt, hätte Jesus es ihnen nicht gesagt, dass er auferstehen würde. Aber weil er ihnen gesagt hatte, vor dem, er wird auferstehen, hatten sie gar keinen Grund dazu. Aber sie machten den Fehler, den aber tausende Christen heute machen. Wir gehen nach unseren Gefühlen, wir gehen nach Weltmeinungen, wir gehen nach Geschehnissen, wir schauen Sachen an und Tatsachen und die reden lauter zu uns als das, was Jesus uns gesagt hat. Verstehen Sie nun, wie er gesagt hat. Darum findet man Christen, die deprimiert sind. Christen, die sagen so, nimm nur mich eine Dose Pillen und mache Schluss mit meinem Leben. Eine Schande. Ich sage den Menschen, bleibt weg von der Hölle, solange sie von der Hölle wegbleiben können. Da ist es schlimmer als hier. Jemand zu töten, ist eine furchtbare Sünde. Und wenn man sich selber tötet, grauenhaft. Fürchtet euch nicht. Was war der Grund? Das leere Grab. Lieben Freunde, das leere Grab vertreibt die Furcht und sollte die Furcht vertreiben. Wenn die Auferstehung Christi Sinn und Verstand hat in ihrem Leben, sollte das der Punkt sein, der Schlusspunkt mit der Furcht weg. Und wenn der Teufel kommt mit Furcht, denken Sie ans leere Grab. Dann wird das Herz mit Freude erfüllt, mit Mut, mit allem, was wir brauchen. Der Ostertag, wir haben in Südafrika gesagt, als manche Parteien wüteten, wir sagten dieses, der Ostertag ist unser Tag. Das ist der Tag der Christen. Die Welt, die streikt, die tut dieses und jenes. Aber wir Christen, wir haben den wahren Tag, den Ostertag, erlebt. Und das kann man am besten in der deutschen Sprache sagen, von den paar Sprachen, die ich kenne. Sehr schön. Englisch, he lives, he live und in anderen Sprachen. Aber in der deutschen Sprache, er lebt. Und haben Sie das erlebt? Haben Sie erlebt, dass er lebt? Vielleicht sieht manches Leben so aus, wie es aussieht, weil sie die Auferstehung Christi, das erlebt, nicht erlebt haben. Das ist natürlich tragisch. Dann ist das Christenleben nur ein Schein. Denn haben wir den Schein eines gottseligen Lebens, aber die Kraft verleugnen wir. Das leere Grab war der Grund, warum der blitzartige Engel ihnen sagte, fürchtet euch nicht. Der zweite Punkt, er ist nicht hier. Jesus findet man nicht bei den Toten, nicht im Grab. Seine Kleider, ja, kann man dort finden, aber er nicht. Er ist nicht hier. Er lebt. Er lebt mit den Seinen. Er lebt mit denen, von denen er sagte, ich werde mit euch sein bis an der Weltende. Er hat es uns gesagt. Aber leider vergessen wir das denn. Genauso wie die Jünger das vergessen haben. Und nach 2 Tagen, als der Dritte kam zu den 2 Emmaus-Jüngern und sie nicht erkannten, dass es der Herr Jesus war, da sagte, Menschen, warum seid ihr so traurig? Kann ich in meiner Sprache sagen, warum habt ihr solche lange Gesichter? Warum seid ihr so bedrückt? Mensch, bist du der Einzige, der nicht weiß, was geschehen ist? Hast du keinen Verstand? Weißt du nicht, was geschehen ist in Jerusalem? Wir haben erwartet, das wird der Herr sein, der wird uns befreien. Und den haben sie ermordet. Und sie erkannten nicht, dass das Jesus war. Und er hatte es ihnen gesagt. Ich werde auferstehen am 3. Tag. Und ihr sollt von mir hergehen nach Galiläa auf den Berg. Das hat er schon vor dem ihnen gesagt. Sie haben es aber vergessen. Der Schock, der war so groß, was sie erlebt haben. Sie haben etwas erlebt, was sie nie erwartet haben. Und das kam wie eine Lawine und hat alles bedeckt. Auch die Worte Jesu. Und das darf nicht geschehen, lieber Christ. Sonst werden wir dahin gerissen. Die Fluten, die kommen. Der Herr Jesus hat vom Platzregen geredet. Der Herr Jesus hat von Fluten geredet. Der Herr Jesus hat gesagt, wer meine Rede hört und tut sie, dem vergleiche ich einen klugen Mann. Das ist Klugheit. Das ist wahre Weisheit. Dass man die Worte, die man hört von Jesus, nicht nur hört, nicht nur ein Hörender ist, sondern ein Täter. Und wer sie tut, den vergleiche ich mit einem Mann, der sein Haus auf einen Felsen gebaut hat. Dann kommen die Fluten, dann kommen die Ströme, dann kommen die Versuchungen. Aber der Mensch, der steht, so wie das Haus gestanden hat. Die Nationen bewegen sich. Die ganze Welt kommt in Bewegung. Und wir leben in einer Zeit, wo die ganze Welt in Bewegung kommt. Sie haben ihre Probleme hier. Die haben sie aber nicht nur hier, die haben wir auch in Südafrika. Die hat man auch in Amerika und die hat man in aller Welt. In aller Welt. Heute kann man nicht davor weglaufen und sagen, ja, an diesem Ort ist es besser. Da ist es nicht so schlimm wie hier. Ich habe mir gedacht, in Afrika, das ist kein Problem für uns. Und heute stehen wir vor der Tatsache, dass auch dort der Teufel wirken kann. Wie in irgendeinem anderen Land. Nur eines hilft uns. Nur eines. Dass wir nicht mit hingerissen werden. Und dass wir nicht Widerstand leisten können. Dass wir vergessen, was er uns gesagt hat. Der Engel sagt ihnen, kommt und sieht. Und dann kamen sie. Er ist nicht hier. Natürlich findet man Jesus nicht dort. Da sind Orte, wo man Jesus nicht finden wird. Suchen Sie ihn nicht dort. Suchen Sie Jesus nicht im verkehrten Ort. Manche suchen ihn ja in den Ostreligionen. Manche in diesen und in jenem. Da findet man ihn nicht. Im leeren Grab findet man ihn nicht. Bei den Toten findet man ihn nicht. Er ist dort, wir finden ihn dort, wovon er uns gesagt hat. Und dann kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Kommt, man muss den Schritt nehmen. Sie müssen zu Jesus kommen. Sie müssen kommen dorthin, wo das Wort Gottes sie ruft. Es wird ihnen nicht helfen, wenn sie einfach stehen bleiben, fähen und schauen sich nur die Sache an. Wenn sie zum Arzt gehen und ein Medikament bekommen, wenn sie es nicht gebrauchen, können sie dem Arzt nicht sagen, es hat mir nicht geholfen. Das ist keine gute Medizin. Komm und sieh, darum sagt der Herr, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch erquicken. Es gibt keine Erquickung, ohne dass wir gekommen sind. Ohne dem gibt es kein. Kommt und sieht. Haben wir schon den Schritt genommen, dass wir sagen, so, ja, hey, nun komme ich. Und lassen das Wort nicht über uns vorbeigehen, wie eine Ente im Wasser oder im Regen, sondern dass es eindringt, kommt und sieht. Sie hätten es nicht gesehen, wenn sie nicht gekommen wären. Der Gehorsam muss da sein. Und er sagt, kommt und seht. Und wären sie nicht gekommen, hätten sie die Schritte nicht genommen und wären ins Grab hineingegangen, dann hätten sie die leinenen Tücher nicht gesehen. Leider haben wir keine Zeit, um ihnen zu zeigen, was das in der griechischen Sprache bedeutet, was sie eigentlich da gesehen haben. Dass sie überzeugt haben, dass sie sagen, Tatsache, der ist auferstanden. Da haben die Tücher geredet. Da sagten sie, was? Der ist nicht gestohlen. Dann werden die leinenen Tücher nicht so und die anderen Tücher werden nicht so. Der ist wahrhaftig auferstanden. Und sie waren so überzeugt davon, dass das der Gruß war der Christenheit in der Urgemeinde. Er ist auferstanden. Hat ihnen etwas bedeutet. Und das ist der Knockout-Schlag gegen jeden Buddhisten, Islam und alle anderen Religionen. Er ist auferstanden. Buddha nicht. Mohammed nicht. Krishna nicht. Aber Jesus Christus. Darum kann kein Zweifel in meinem Kopf bestehen oder in meinem Herzen über Jesus Christus. Weil das eine Tatsache ist, wie kann man da noch zweifeln? Wie kann ein Mensch sagen, es ist schwierig, sich vorzustellen, dass es einen Gott gibt und man weiß nicht, ob es einen Gott gibt. Ist doch eine Tatsache, die man sozusagen sagen, ich sage sozusagen, mit den Händen fassen kann. Dass Jesus gelebt hat, ist eine Tatsache. Jedes Mal, wenn Sie einen Brief schreiben und sagen 1993, bestätigen Sie damit, dass es eine Tatsache ist, dass es Jesus gegeben hat. Und genauso, dass er gelebt hat, so auch seine Auferstehung. Kann kein Zweifel daran bestehen. Kommet her und sieht's. Und sie kam und saß. Und dann sagte, geht hin. Nein, geht eilend hin. Und sagt es den Jüngern, dass er auferstanden ist. Geht eilend hin. Ein politischer Leiter hat in diesen Tagen, ein Schwarzer in Südafrika, gesagt zu seinen Leuten, ihr müsst jetzt jeden Tag, jeder einzelne von euch, 10 Menschen gewinnen. Sonst, wenn die Wahlen kommen, werden wir nicht gewinnen. Es ist doch seltsam, dass einige politische Leute eifriger sind für ihre Sache. Und wer etwas von der Politik weiß und versteht, der wird es nicht für ungut nehmen, wenn ich sage, es ist eine faule Sache. In manchen Fällen. Aber dass Menschen das eifriger machen als wir Christen, unsere Sache, dass sie es ernster nehmen mit ihrer Politik und mit ihrer Partei, als wir Christen mit unserem Christentum. Wiegen Sie das in der Waage, was ich Ihnen sage, ob es stimmt oder nicht. Als ich von Wien flog in der Lufthansa, schaute ich mich die Broschüre an dort. Und da schrieb eine Dame von den Deutschen und beschrieb die Deutschen und sagt, die Deutschen lieben die Tiefe. Sagt, das ist ja wunderbar. Dann habe ich mich überlegt, ob ich nicht darüber reden sollte heute Abend. So hat die Erweckung begonnen in Südafrika. Als Petrus beim Fischzug die vielen Fische fing, da heißt es in der englischen Bibel, Jesus kam, war am Ufer und rief ihn zu, habt ihr etwas gefangen? Sie sagten, nein, gar nichts. Da sagt der Lord, down into the deep. Geht hin, wo es tief ist. Die Tiefe hat uns die Erweckung gebracht. Und diese Frau, die schreibt, die Deutschen lieben die Tiefe. Sagt er, das hat natürlich sein Gutes und sein Schlechtes. Dadurch hat das deutsche Volk in diesem Jahrhundert schon ein paar Mal Schiffbruch erlitten, weil sie denn in die Extreme gingen und dann auf Gefahr oder in Gefahren und in den Tod stürzten. Aber das ist etwas Gutes. Der Deutsche will nicht sozusagen oberflächlich sein, er will die Wahrheit, er will die Tiefe. Nun, wenn der Deutsche die Tiefe will mit dem Christentum, dann sehe ich nicht, dass da irgendetwas ist in dieser Welt, das das Wirken Gottes hindern könnte in Deutschland. Das ist der Fluch in der Christenheit, dass die Menschen oberflächlich sind. Die gehen nicht in die Tiefe. So wie Billy Graham mal sagte, vor vielen Jahren kamen die Menschen, wenn eine Einladung machte, sie sollten ihr Leben den Herrn Jesus ausliefern, sie sollten zu Jesus kommen, dann kamen sie mit Tränen, die liefen herunter. Heute kommt man mit einem schmunzelnden Gesicht, sagte er. Ob das wohl ein Zeitgeist ist? Oberflächlichkeit. Heute schaut man Menschen an und denkt, oh, welch eine Weltpuppe ist dies? Und dann plötzlich sagt sie, sie ist I'm born again, dass man fast fällt, zu Boden fällt. Was? Solch eine Person, die so lebt und ist wiedergeboren. Es ist keine Tiefe in unserem Christentum. Kann der Nachbar es nicht einmal sehen. Kann der Mann es nicht sehen, kann die Frau es nicht sehen und können die Kinder es nicht sehen im Leben der Eltern. Es fehlt die Tiefe. Und diese weltliche Dame sagt, sein Kennmerk der Deutschen, sie wollen die Tiefe. Ich sage nur, oh Herr, schenke, dass auch im geistlichen Leben sie die Tiefe wollen. Und dass die Auferstehung Jesu Christi Bedeutung hat in unserem Leben. Dass auch in der Auferstehung tief geht in unserem Leben. Und da heißt es, geht eilends hin und sagt es den Jüngern. Und dann mit großem Eifer, mit großer Freude, aber auch mit einer göttlichen Furcht liefen sie. Und wie erfreut waren sie, als der Herr selbst ihren Gehorsam belohnte und er selbst sich ihnen offenbarte. Wären sie nicht gehorsam gewesen, hätten sie gezögert, dann hätten sie das nie erlebt. Das erlebt. Aber dann taten sie das eilends. Mit großer Freude und einem fantastischen Eifer. Dieser Eifer sah man im Leben des Herrn Jesus, als er die Peitsche nahm und die Menschen vertrieb aus dem Tempel. Da dachten die Jünger an das Wort. Der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Man kann doch einige Sachen wunderbar sagen in der deutschen Sprache. Kann man sagen, so, lieben Christen, werden Sie vom Eifer Gottes gefressen, so wie der Krebs das Fleisch frisst? Ist das wahr in Ihrem Leben, dass Sie vom Eifer Gottes gefressen werden? Verzehrt werden? Kann der Mann das von der Frau sagen? Kann die Frau das von dem Mann sagen? Kann das Kind das von den Eltern sagen? Sagen, das beschreibt genau meinen Vater. So sind meine Eltern. Das ist das rechte Wort. Das ist die rechte Beschreibung. Die sind vom Eifer Gottes gefressen. Durch und durch gedrungen. Das bedeutet mir als Leben für sie. Das bedeutet mir als ihr Beruf. Das bedeutet mir als Hab und Gut. Aber bei der Welt sehen wir das oft. Und da sind Politiker, die ihr Leben geben für ihre Leute. Sehen wir in Südafrika. Einige gehen in den Tod für ihre politischen Leute. Die werden irgendwas für sie tun. Und der Mensch, der stirbt und wird von den Würmern gefressen. Sein Leib sieht Verwesung. Das tun sie für einen, der von den Würmern gefressen wird. Wie viel mehr sollten wir tun für den, dessen Leib keine Verwesung gesehen hat, in dem kein Wurm war? Der ist auferstanden. Dann fässt man sich oft an den Kopf und sagt, es werden vielleicht nicht nur Bethsaida und die Dörfer sein, die uns verdammen. Vielleicht noch manche anderen, nicht nur Dörfer, sondern Menschen. Können Politiker kommen und sagen, so eifrig waren wir für unsere Sache, die eine faule Sache war. Und wie wart ihr, die ihr eine nüchterne, gesunde, die einzige Wahrheit, was habt ihr dafür gemacht? Müssen wir uns schämen und verstecken, aus dem Staube machen. Lieben Freunde, lasst uns keine Christen sein, die sich einst schämen müssen. Sei es diesseits oder jenseits des Grabes. In dieser Zeit oder vom Thron richtest du Christi. Sondern, dass unsere Herzen erfüllt sind mit der wahren Freude in diese und auch in jene Welt. Das leere Grab ist uns eine reale Tatsache geworden. Eine Wirklichkeit, die unser Leben vollkommen erneut hat. Nun zu dem Schlüsselvers, zum Schluss. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Wie er gesagt hat. Auch die Frauen hätten nicht kommen sollen mit der Erwartung, dass sie einen Toten dort finden. Die hätten ja zählen können. Er hat ja gesagt am dritten Tage, ich werde diesen Tempel zerstören. Am dritten Tage werde ich ihn wieder aufbauen. Sie hätten sich ja sagen können, Mann, das ist jetzt der dritte Tag. jetzt können wir damit rechnen, was er uns verheißen hat und gesagt hat. Aber leider, leider, leider taten sie das, was wir Christen immer wieder wiederholen, dass wir nicht auf Gottes Wort bauen, dass wir das vergessen, was er uns verheißen hat, dass das hinweggetilgt wird, was er uns gesagt hat. Und lieben Freunde, wenn wir nicht darauf stehen, haben wir keinen festen Boden unter unsere Füße. Dann bauen wir auf Sand. Dann sind wir heute gläubig und morgen ungläubig. Denn wenn wir auch ein Saulus waren und Paulus geworden sind, morgen sind wir wieder ein Saulus. Das ist eine tragische Sache. So sollte es nicht sein. Saulus wurde zum Paulus und blieb ein Paulus bis ans Ende. Und so sollen auch wir stehen in der Welt. Gehen Sie mal zu den Ungläubigen, reden Sie zu ihnen über das Evangelium. Sie werden erstaunt sein, was die sagen. Die holen einen nach den anderen und sagt, ja, der hat sich auch mal bekehrt. Aber schaut mal, wo er jetzt ist. Der hat sich auch dem Herrn ergeben, aber schau mal, wo er jetzt ist. Und dann sieht man, was für Schaden das macht. Und dann kann man das nicht für ungut nehmen, wenn sie sagen, nein, halt, wir zögern. Wir zögern. Unser Leben soll ein Beweis von dem sein und ein Zeugnis, das er lebt. Und das, was wir bekennen, dass das Wahrheit ist, das soll laut und klar und deutlich zu lesen sein in unserem Leben. Und nicht nur, wenn wir geistlich erquickt sind, sondern es soll etwas Bleibendes sein in unserem Leben. Und nicht nur, wenn die Sonne scheint und lächelt und die Welt lacht und dass wir denn mitlachen, sondern wenn es auch blitzt und donnert. Bei Tag oder Nacht, im Sommer oder Winter. Das Klima sollte uns nicht affektieren. Unsere Umgebung sollte nichts verändern, ob ich nun in Deutschland bin oder in Russland oder wo ich bin. Sollte mein Leben und soll mein Leben das gleiche sein. Das Haus soll auf den Felsen gebaut werden und soll stehen, wenn auch die Ströme kommen in große Flut. Und das können wir nur, wenn wir auf Gottes Wort bauen. Und darauf stehen und das nicht vergessen. Und wenn der Teufel uns andere Sachen vor unsere Augen stellt, dass wir die Augen schließen und sagen, was hat Jesus gesagt? Und wenn Jesus sagt, komm zu mir, dann gehen wir zu ihm. Und wenn der Wind weht und wir sehen die Wellen, wir sehen den Sturm, unseren Blick nicht wegnehmen von Jesus Christus, sondern auf ihn gefestigt halten. Ja, aber das Kind geht in die Hölle, das Kind geht ins Verderben. Da ist einer, der ist größer als unser Kind, und das ist Jesus Christus. Und unsere Augen sollen wir auf ihn gefestigt halten. Sollen unseren Blick nur auf ihn, unverrückt auf ihn blicken. Auf den Augenblick, wo wir unsere Augen wegnehmen vom Worte Gottes und von Jesus Christus, dann schauen wir dahin und was dient. Links und rechts. Und wie geschah es? Da begann Petrus zu sinken. Gott sei Dank hat geschrien, Herr, erbarme dich mein. Und Jesus griff ihn und half ihn aus der Suppe heraus. Aber den Augenblick, als er seinen Blick von Jesus Christus wegnahm, da hat er keinen Boden mehr unter seinen Füßen. Und so ist es auch mit uns. In England, in den Bergen, wo es sehr, sehr kalt wird und viel Schnee gibt und eisige Winde wehen können, an einem bestimmten Ort, wo es besonders kalt ist, ging eine Eisenbahn vor vielen Jahren. Dann war eine kleine Station, wie nennt man das, Eisenbahnstation, so ein Stopp, ein kleiner Stopp. Und die Eisenbahn, die hielt dort nicht, die blieb dort nicht stehen, Nur wenn da jemand war auf dem Zug, dann blieb sie stehen, dass die Person absteigen konnte. Und eines Tages war da eine junge Frau mit ihrem kleinen Kind. Und sie fuhren dort in den Bergen und dann kam der Garde, der Schaffne, sagt man Schaffne hier, auch im Deutsch, der die Tickets und was hat, kam der Schaffne und sagte, liebe Frau, jetzt machen Sie sich allmählich bereit. Wir werden bald den Punkt erreichen, wo Sie absteigen müssen. Es war keine Eisenbahnstation, es war nur eine kleine Stelle, wo Menschen dann abstiegen. Und als der Schaffner mit der Frau sprach, kam ein anderer. Wo der herkam, weiß ich nicht, wo er hinging, weiß ich auch nicht. Der sagt, ich weiß, haben Sie solche in Deutschland, die auch wissen. Es gibt ja einige, die haben die Gabe, die wissen alles. Wir sagen, sie sind naseweiß, die wissen alles. Oder man fertig gesprochen hat, dann sagen sie schon, ich weiß. Und er sagt, ich weiß, ich kann es dieser Frau sagen. Der Schaffner sagt, ich werde Ihnen sagen, wenn wir so weit sind. Und dann nach einigen Minuten stoppte der Zug. Und dieser Fremdling, ich nenne ihn Fremdling, der alles wusste, der sagt, nun können Sie absteigen, nun sind wir dort. Und die Frau, die nahm ihr, was ist Baggage? Gepäck. Nahm ihr Gepäck und das Kind und stieg dann ab. Und nicht lange fuhr die Eisenbahn fort. Und es blies, es war ein starker Wind, eiskalt. Und die Eisenbahn fuhr weiter. Nach einiger Zeit, 10 Minuten oder etwas länger, kommt der Schaffner. Wo ist die Frau mit dem Kind? Sie muss jetzt bereit sein, jetzt kommen wir an, dass sie absteigen. Der sagt, Mensch, die ist abgestiegen, als der Zug stand. Er sagt, oh, die kommt dabei um. Sagt, wir haben nicht gestoppt, weil wir schon dort waren. Da war etwas verkehrt am Zug. Und darum ist der Zug, hat er gestanden. Und das wurde dann vom Elektriker recht gemacht. Und dann sind sie weitergefahren. Und dieser dumme Mann, der alles wusste, sagt so, nun sind wir da. Er hielt sich an den Kopf und sagt, die Frau und das Kind sind in den Tod gestürzt. Die sind dort in den Bergen, in den Wäldern, umgekommen. Im Schneesturm. Warum? Die Frau hat nach dem Verkehrten, nach der verkehrten Stimme gehört. Lieben Freunde, nur was Jesus sagt, nur das, was Gott uns sagt in seinem heiligen Wort, sollen wir die Treue schwören. Nach nichts anderem sollen wir hören. Gottes Stimme, sein heilig Wort, soll uns der Leitstern sein. Lasst uns diese englische Frau mit ihrem kleinen Kind nie vergessen. Die ist umgekommen, weil sie nach irgendeinem Schnösel gehört hat. Eine, der sagte, ich weiß. Und so viele Menschen wissen. Und der eine sagt so, und der andere sagt so, und der andere sagt so. Wie soll ich das vergleichen? In Afrika, sage ich mal, eine junge Frau, die weinte. Ihr Baby war krank, hatte es mit dem Magen. Dann kam eine Frau und sagt, du musst dies gebrauchen. Eine andere Frau sagt, du musst das gebrauchen. Eine andere sagt, du musst das gebrauchen. Jede Frau wusste besser, was das Rechte war. Und diese junge Mutter war schließlich verloren und wusste nicht ein noch aus. Menschen sind so freigebig mit ihrem Rat. Menschen sind so freigebig mit ihrem Besserwissen, anstatt dass sie einem sagen, du, was sagt dir Gottes Wort? Was sagt Gott dir? Und so stoßen Millionen Menschen, Millionen in den Tod. Sie achten, sie horchen, sie hören auf das Verkehrte. Die Bibel sagt, wie wird ein junger Mann seine Jugend rein verbringen, fleckenlos, ohne Fehl und Runzel, wenn er Acht hat auf dieses Wort? Dann wird ein junger Mann rein bleiben und ein reiner junger Mann sein. Hier ist die Schnur, hier ist der Weg. Wie er gesagt hat, in jede Lebenslage und Situation sollen wir auf den Schaffner hören, der weiß. Und nicht die anderen, die sagen, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es kann uns das Leben kosten. Und es kann so sein wie mit dieser Frau. Da konnte die Eisenbahn nicht rückwärts all die Kilometer, die Meilenzahl wieder zurückfahren. Fuhren. So ist sie in den Tod gestürzt. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Lieben Freunde, ist nur ein Abend hier. Morgen früh, so Gott will, sind wir auf dem Weg nach Holland. Darf ich dieses Wort mit Ihnen lassen, wie er gesagt hat? Das andere nebenbei, wenn Sie nur dieses begreifen und kapieren, wie er gesagt hat, das ist das Ausschlaggebende. Was sagt Jesus? Was sagt Gott? Da muss jeder Einzelne, und da müssen wir als Gemeinde, da müssen wir als Volk, und da müssen wir, da muss jeder Mensch hinkommen, wie er gesagt hat. Und dadurch wird uns manch Unglück, viel Not und Leid, Herzeleid erspart. Die Jünger hätten nicht durch all die Not gehen brauchen, hätten sie doch nur daran gedacht, was er gesagt hat. Aber leide seine Feinde, die haben daran gedacht. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben gesagt, du Pilatus, gib uns Soldaten, der hat gesagt, er wird aufstehen. Ist nicht beschämend, dass die Feinde des Evangeliums daran denken und wir frommen Christen es vergessen. Und dann zeugt unser ganzes Leben, unser ganzes Dasein davon. Wir haben es vergessen. Möge dieser Abend heute dazu dienen, dass wir daran denken. Und wenn Sie in Not sind, jetzt, oder in Furcht, oder in Nöte, Herzeleid, Krankheit, sei es was es sei, den Tod erleiden müssen, wie er gesagt hat. Das bringt die Hoffnung, die Freude, das Überwinden, das Leben in uns. Lasst uns beten. Herr, schenke doch, dass dein heilig Wort, dein bitteres Leiden und Sterben, auch in der größten Dunkelheit, was du gesagt hast, uns helle scheint als die Sterne und die Sonne, wenn sie scheint in ihrer Macht. Lass uns das nie aus dem Auge verlieren. Schenke, dass wir uns an dein Wort halten. Das ist gewiss, das vergeht nicht. Und wenn Himmel und Erde vergehen, habe nicht ein Tüttel von deinem Wort. Und dass wir darauf stehen. Sodass, wenn auch alles in Bewegung ist und wankt, und die ganze Welt und Erdball sich bewegt. Wir festen Boden haben, bei Tag oder bei Nacht, in Freude oder in Leid. Uns, dass wir sind, wie die Klugen, die ihr Haus nicht auf Sand, sondern auf den Felsen gebaut haben.